Wenn du jeden Abend heimgehst und dich klein und dumm fühlst, obwohl du zwei Doktortitel hast und deine Arbeit eigentlich gut machst, und dir geht's aber schlecht nach jedem Kontakt, nach jedem Gespräch, du spürst, also dann ist das schon ein Indiz, dass es für dich einfach ungesund ist. Aber es bringt nichts, sich so viel mit dem anderen zu befassen und herauszufinden, ja, ist das jetzt ein narzisstischer Chef oder nicht? Wie geht's dir? Wie läuft dein Arbeitsalltag mit dieser Person? Da findet man Indizien und da sollte man dann ansetzen. Man kann die anderen Personen nicht mehr verändern.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Wo würdest du sagen, das ist eine gesunde Arbeitsbeziehung? Und wo sind da vielleicht auch die Unterschiede zum Privatbeziehungskontext?
Also wenn es um ungesunde Beziehungsdynamiken geht, sind die ähnlich gleichgelagert. Die sind im Privaten nicht groß anders als im Beruflichen. Also ich sag mal Gaslighting, Schuldumkehr, Täter, Opfer und so weiter, diese ganzen Spielchen. Das ist eigentlich gleich. Ich finde, meiner Meinung nach macht eine gesunde Arbeitsbeziehung aus, eben ob diese Beziehungskompetenzen da vorhanden sind, im besten Fall auf beiden Seiten. Also wie sieht es mit Vertrauen aus, mit Respekt, mit psychologischer Sicherheit, auch das Thema Augenhöhe, also wie führt man von oben herab oder darf der andere im Zweifel besser sein oder nicht? Wie ist der Umgang miteinander, die Kommunikation, ist das geprägt von Wertschätzung, von positivem Feedback, also wie ist die Feedback-Kultur, was für ein Konfliktmanagement betreiben wir. Also es gibt ja so die bekannten Indizien dafür, wo man sagen würde, was ist eine gesunde Arbeitsbeziehung und was ist ungesund. Ich werde ganz oft gefragt, wie erkenne ich dass ich eine ungesunde Arbeits- oder Privatbeziehung führe. Da ist die Antwort, das erkennst du immer an dir selber. Wenn es dir schlecht geht in der Beziehung und auch dieses, ich arbeite schon mit den Labels Toxic Narzissmus einfach aus PR-Marketing-Gründen, dass das einfach gut zu greifen ist. In der Beratung, im Coaching geht es eigentlich gar nicht darum. Es hilft oft nicht, wenn man irgendein Label draufsetzt, was der andere hat. Wir werden es auch nie herausfinden oder diagnostizieren. Es kommt vielmehr darauf an, wie geht's dir im Umgang in der Beziehung mit diesem Menschen? Wie geht's dir mit deiner Chefin? Wenn du jeden Abend heimgehst und dich klein und dumm fühlst, obwohl du zwei Doktortitel hast und deine Arbeit eigentlich gut machst, und dir geht's aber schlecht nach jedem Kontakt, nach jedem Gespräch, du spürst, also dann ist das schon ein Indiz, dass es für dich einfach ungesund ist. Ganz egal, wie das Label sich gestaltet, wenn es dir nicht gut geht mit der Person, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es für dich ungesund ist. Oder dass es wie man das dann auch belabeln will, toxische, narzisstische, Borderline, es gibt alles Mögliche, was es nicht sein kann. Aber im Endeffekt schule ich meine Leute schon auch darauf, sich frei zu machen von diesen Diagnostiken und pathologisieren, das bringt einen dann nicht weiter, weil man muss im Alltag irgendwie miteinander auskommen oder im letzten Schritt kündigen. Deswegen komme ich eher so von hinten an den Kern heran und versuche erstmal jeden Einzelnen zu stärken. Was ist da? Wir schauen uns die Situation an im Arbeitskontext und dann kann man schon herausarbeiten, das ist ungesund, das nicht. Aber es bringt nichts, sich so viel mit dem anderen zu befassen und herauszufinden, ja, ist das jetzt ein narzisstischer Chef oder nicht? Wie geht's dir? Wie läuft dein Arbeitsalltag mit dieser Person? Da findet man Indizien und da sollte man dann ansetzen. Man kann die anderen Personen nicht mehr verändern. Du wirst deinen Chef nicht verändern. Du wirst auch das ganze Setting. Wenn die ganze Arbeitskultur toxisch ist, dann wirst du nicht das Setting verändern. Ich auch nicht als Coach übrigens, wenn wir nur darüber reden, sondern da müsste man wirklich sagen, okay, was verändern wir denn dann? Was kannst du verändern durch deine Veränderung oder durch deine Stärke und deine Kraft, die wir herausarbeiten, durch deinen Selbstwert, durch deine neuen Lösungsstrategien, wie kommst du denn einfach dort zurecht? Das ist ja eher immer so der spannende Punkt, weil wenn man so viel mit der Schuld, wo und die ist so toxisch, ich kann da nicht mehr, es gibt viele Dinge auszuprobieren und natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist es wirklich das Beste für mich und meine Gesundheit und auch mein Nervensystem, wenn ich hier gehe. Also es hat ja auch immer mit Konsequenzen zu tun. Grenzsetzen hat immer was mit Konsequenzen zu tun. Vor allem in ungesunden Settings. Wenn jemand deine Grenzen nicht akzeptiert, es aber nie eine Konsequenz folgt, dann lernt diese Person, dass das mit dir geht. Und dann wird diese Person das weitermachen. Und das, auch das wirst du spüren, in dir erleben. Deswegen erkennt man meistens für sich individuell sehr gut, was tut mir gut, welche Beziehung in der Arbeit und welche nicht. Und dann kann man ausprobieren, okay, was habe ich denn in meiner Kraft, was kann ich verändern, was habe ich schon ausprobiert, was nicht. Ich schaue mir dann eher die neuen Lösungsstrategien an, als die, die vielleicht jetzt eben schon ausprobiert wurden und nicht mehr funktioniert haben. Ist das soweit so beantwortet?
Ja, das macht Sinn. Also wir haben ja beide immer einen Anteil an der Beziehung, ne? Also mal mindestens 50% jeder, ne, am Gelingen der Beziehung. Ich frag mich dann gerade, welchen Anteil könnte ich, wenn ich jetzt in so einer Beziehung bin, die du gerade skizziert hast, was wäre dann in meinen 50% Anteil möglich? Wie könnte ich damit gut umgehen? Jetzt mal abgesehen von dem finalen Schritt zu sagen, ich kündige dann.
Es lohnt sich schon immer hinzuschauen, was wiederholt sich im Leben. Ich erlebe ganz oft, dass Menschen, die immer wieder in einem toxischen Arbeitsfeld landen oder immer wieder ist der toxische Chef oder Chefin da, das meistens schon irgendwoher kennen. Meistens auch schon in der Familie oder in der Partnerschaft. Also uns passiert im Leben ja nicht immer alles so einfach durch Zufall, bin ich der Meinung, sondern das ergibt schon auch immer Sinn. Und wenn man gelernt hat, sich in ungesunden Settings wohlzufühlen, weil der Mensch fühlt sich da wohl, was er kennt, dann sucht man sich unterbewusst natürlich auch diese Settings, wo man wieder so wirken kann und wo man das auch genauso wieder erfährt, wie man es kennt. Also ich finde, es lohnt sich immer hinzuschauen, was wiederholt sich? Ist das die vierte Arbeitsstelle, in der es mir nicht gut geht? Also wo sind wiederkehrende Muster zu finden? Was war dann die Ausgangsfrage nochmal, wo du hin willst? Was man selber an sich tun kann. Also auf alle
Genau.
Fälle den Fokus zu schärfen und hinzuschauen, was hat das mit mir zu tun? Wiederholt sich da etwas? Und es liegt auch immer in meinem Bereich, Verantwortung zu übernehmen, was da abläuft. Also bei welchen Mustern bin ich mit dabei? Was bringe ich mit an den Tisch? Wenn ich selbst nicht Grenzen setzen kann und Nein sagen kann, öffne ich alle Türen und Tore für ungesunde Beziehungspartner auf der anderen Seite, weil die das sofort riechen und schmecken. Wenn ich mit einem sehr geringen Selbstwert sehr unsicher bin und zum People-Pleasing neige und so weiter, dann bin ich auch anders gefährdet als jemand, der selbstbewusst weiß, was er will und das auch sich traut zu kommunizieren. Also auch immer da zu gucken, setze ich denn überhaupt die notwendigen Grenzen, die hier nötig wären? Dann hat man auch immer selber in der Hand die Kommunikation. Ich empfehle immer rechtfertigen und erklären. Das ist das A und O. Bitte nicht so viel, nicht ausschweifend. Es gibt bei Steuern und vor Gericht musst du dich rechtfertigen und erklären. Das sind zwei Gründe im Leben, wo man das ausführlich muss und auch sollte. Ansonsten empfiehlt es sich sehr an der eigenen Kommunikation zu arbeiten in solchen Beziehungen, um auch nicht immer als Opfer zu enden der Kommunikation oder der Beziehung, sondern adäquat angemessen mitzuteilen bis hierhin und nicht weiter. Also die Kommunikation hat man auch selber in der Hand. Genauso zu gucken, wie sieht es mit meinem Konfliktmanagement an? Ich schaue mir auch hier immer an, was es für Konflikttypen gibt. Da gibt es fünf. Man sollte schon wissen, wie ticke ich in Konflikten? Bin ich ein Vermeider oder und so weiter? Also es ist, man hat sehr viel selber in der Hand, aber dazu braucht man natürlich sich selber die Erlaubnis zu geben, ich schaue mir auch mal mich an, nicht nur den anderen. Und das ist oft schwierig. Deswegen ist es schon gut, wenn man da einen Sparringspartner hat oder jemand an der Seite hat, mit dem man das Ganze mal von allen Seiten betrachtet. Und dann kann man sich ausprobieren. Was kann ich verändern? Übe ich mehr, meine Kommunikation zu stärken oder zu verändern? Also man hat sehr vieles, diese Punkte selbst in der Hand. Aber wenn die nicht ausreichen und man einfach mit jemandem zu tun hat, der vielleicht wirklich sehr auffällig ist oder da überhaupt nicht entwicklungsbereit, dann ist der letzte Schritt natürlich, dass man aufhört, an sich herumzudoktern und dann natürlich geht. In privaten Beziehungen wie im beruflichen. Ich finde schon immer, man hat sehr viel selbst in der Hand, aber es ist eine sehr anstrengende Arbeit, dahin zu schauen, ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, okay, wo hat es angefangen, wo kommt mir das bekannt vor, wo sage ich ja, obwohl ich nein meine und so weiter, diese ganzen Themen. Und die hat man gut selber in der Hand.
Wie hilfst du denn Menschen im beruflichen oder im Arbeitskontext Grenzen zu ziehen? Also wenn du sagtest ja eingangs, du arbeitest viel mit Menschen zusammen, die Nein sagen lernen müssen. Also wie hilfst du Menschen, die nicht gut Nein sagen können oder nicht gut Grenzen ziehen können, Grenzen zu ziehen?
Ich arbeite ja länger mit allen Kunden zusammen. Das heißt, das ist so ein Prozess. Wir schauen uns die einzelnen Themenbereiche an. Und wenn wir zum Thema kommen, Grenzen setzen, Nein sagen, offenbaren sich dann natürlich mehrere Schauplätze. Ich schaue mir immer mit an, wie hat jemand gelernt, überhaupt sich selbst zu behaupten, sich selbst treu zu sein, eigenverantwortlich sich abgrenzen zu können, gut mit sich selbst umzugehen, dann erkennt man schon mal, ah, okay, da hat vielleicht jemand von klein auf erfahren, dass die eigenen Grenzen immer übertreten worden sind durch die Eltern, der oder die das dann als ganz normal empfindet, wenn sowas immer wieder passiert. Also ich schaue, es ist immer, also was heißt, ich helfe? Ich bin ja keine Werkstatt, wo die Leute reinkommen und dann repariere ich die und dann gehen die wieder raus, sondern ich setze Impulse, ich nehme die Person an die Hand und wir schauen uns die Bereiche an. Und bei dem Thema Grenzsetzung ist Selbstwertarbeit mit dabei. Wir schauen uns die Alltagssituationen an und trainieren dann anhand der Beispiele neue Lösungswege. Grenzsetzung hat viel mit Kommunikation, mit Verbalem zu tun. Also wir schauen uns an, was könntest du statt deinem bekannten Muster ersetzen und was anderes sagen. Also wir trainieren sehr praktisch, sehr in der Realität, in den entsprechenden Situationen neue Lösungsmuster, neues Verhalten, neue Kommunikation und auch im Konfliktmanagement. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich permanent keine Grenzen setze? Also das ist eine sehr praktische Arbeit, sehr individuell. Ich habe dann im Werkzeugkoffer mehreres, aber es gibt manchmal Übungen dazu. Natürlich sollte man die Sachen dann im Alltag auch immer ausprobieren, sich trauen. Das ist ganz, ganz, ganz individuell, wie wir arbeiten, aber primär hole ich schon die Kompetenzen und Stärken raus, die schon da sind. Also Stärken, Stärken. Und dann zu gucken, zur Orientierung, okay, was hast du bis jetzt gemacht? Wie hat das funktioniert? Was kannst du stattdessen tun? Ich habe auch viele wirklich so Workbooks, wo die dann im Nachgang zur Session einfach noch Übungen machen müssen. Was kann ich zum Grenzen? Also viele Menschen haben schon ein Thema, dass sie gar nicht gelernt haben, wie man gut Nein sagen kann, dass es souverän, höflich, zugewandt klingt und man trotzdem gemocht wird. Also bei diesem Nicht-Grenzen-Setzen steckt ja immer dahinter, ich traue mich nichts zu sagen, nichts zu machen, weil ich dann irgendwie nicht mehr gemocht, geliebt, gesehen, gehört fühle. Ja? Und dahin zu schauen, okay, was kann ich denn stattdessen sagen, was zu mir passt, Thema gewaltfreie Kommunikation. Ich den anderen aber trotzdem mitnehme und nicht vergraule, aber ganz klar diese Sätze sagen kann. Also manchen Personen gebe ich auch die Sätze, die kriegen die dann ausgedruckt nach Hause, damit die sich überhaupt erstmal so trauen, vorgefertigte Sätze einfach überhaupt mal nachzusprechen, damit die wissen, wie kann überhaupt nein, so ein Satz aussehen, wenn ich nicht möchte oder so. Also es ist sehr praktische Arbeit und sehr individuell auf jeden Einzelnen bezogen. Aber es empfiehlt sich, beim Thema Grenzsetzung immer auch die Kommunikation mit reinzunehmen, weil du musst es ja irgendwie verbalisieren. Geht auch nonverbal, indem man zum Beispiel schweigt. Aber es gibt schon so Go-To-Sätze, die man vielleicht intus haben sollte, wenn man in ungesunden Settings unterwegs ist oder wenn man unter Druck gerät oder wenn man an die Wand gepresst wird, gibt es schon so ein paar Kniffe, wie man sich auch erstmal Raum und Abstand schafft.
Was wären so typische Sätze?
Also zum Beispiel, was ich finde sehr sinnvoll ist und auch immer hilft, erstmal Distanz reinzubringen und man nicht verleitet wird, irgendwie zuzustimmen oder weil man gerade überredet wird, dass man sich bedankt, vielen Dank, ich würde das so mal mitnehmen. Ich melde mich zu gegebener Zeit dann nochmal zu dem Thema zurück. Also auch wieder die eigene Führung zu übernehmen, nicht ausgeliefert sein dem anderen und sich auch nicht verleiten zu lassen durch Druck oder übergriffiges Verhalten. Ja, okay, jetzt muss ich, weil dann sagt man nämlich etwas und das ist dann falsch oder wird gegen einen verwendet oder man liegt abends im Bett und denkt sich, oh, also da hätte ich aber irgendwie auch was kontern können. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, in der Kommunikation sich Raum zu verschaffen, den anderen in sein Körbchen zu schicken, die Führung wieder zu übernehmen und zu sagen, vielen Dank. Das ist ja, also zum Beispiel, wenn es sehr heiß hergeht und man wird gedrängelt, aber jetzt sag doch mal, wie kann das jetzt schon wieder so sein? Und dann kommen noch Vorwürfe und Beschuldigungen. Da darf man bei sich bleiben und sagen, oh wow, vielen Dank, das war jetzt sehr viel Input von dir. Ich nehme das so mal mit. Ich melde mich dann nächsten Dienstag nochmal dazu. Oder ich komme auf dich zu und gebe dir nochmal Bescheid. Wichtig ist, dass man erstmal den anderen zurückschiebt, so nicht. Da darf man ganz höflich zugewandt bleiben. Also Grenzen setzen, Nein sagen und souveräne Kommunikation hat nie was zu tun mit unhöflich sein, schreien, bockig, trotzig, sondern man darf, das trainiere ich dann immer, weil oft haben die Leute Angst, ja, aber ich will nicht so werden, dass man dann nicht mit mir reden kann oder dass ich egoistisch bin und so. Nee, darum geht's gar nicht. Du darfst das trainieren auf deine nette Art und Weise, aber mit einer ganz klaren Kommunikation. Vielen Dank für den Input und man äußert sich auch nicht dazu, rechtfertigt sie nicht und erklärt sich auch nicht permanent, sondern da wird einem was entgegengeschleudert, dann sagt man dem anderen, oh, vielen Dank, war sehr viel, ich nehme das so mal mit. So, dann gehen alle in ihr Körbchen und du gehst dann erstmal zurück, hast Abstand und überlegst dir, wie du darauf reagieren möchtest. Und wenn es die Situation zulässt, damit man den anderen nicht so hängen lässt, kann man auch sagen, ich komme dann auf dich zu. Und dann merkt der andere sofort, ups, ach so. Und nicht irgendwie, ja, melde dich doch dann bitte nochmal und Ding, sondern ganz souverän so, nimm ich jetzt mal mit. Das heißt schon mal hier Grenze, mehr sag ich dazu nicht, auf eine sehr höfliche, abgegrenzte Art. Und dann nimmt man den anderen wieder mit und sagt, ich komme nochmal auf dich zu. Du erhältst dann da Zurückmeldung. Dann gleich passt man das aber natürlich bitte im Alltag an, ja. Wenn da eine Deadline ist oder so, kann man nicht sagen, oh, nehme ich jetzt mal mit, ich melde mich nie wieder, sondern das sollte natürlich immer zur Situation passen. Wenn es in narzisstischen, toxischen oder insgesamt sehr schwierigen, vorwurfsvollen Unwahrheiten, Unfairness hatten wir jetzt schon das Thema. Also wenn es sowas geht, wo es ins Eingemachte geht oder auch wenn Sachstände falsch dargestellt werden, Lügen und so weiter. Vor allem aber auch bei Anschuldigungen ist ein Satz ganz plain und simple. Diese Anschuldigung weise ich von mir. Punkt. Punkt. Und dann atmet man und dann fängt man nicht, ah, weil das war so, sondern diese Anschuldigung weise ich von mir. Du weißt deine Wahrheit, das ist das Wichtigste. Du musst nicht permanent den anderen dann oder zurückbeleidigen, sondern ganz klar, vor allem je nach Setting, vor allem auch oder auch bei Gericht, wenn es um schlimme Familienstreitigkeiten oder da wird Anschuldigungen, diese Anschuldigung weise ich von mir. Das ist auch mal so ein Go-to-Satz, wo man erstmal gar nicht einsteigt, weil das will der andere ja. Nein, ist auch ein ganzer Satz, der Klassiker, muss man auch nicht mehr dazu sagen. Nein, möchte ich nicht. Oder auch, dass man auch mal trainiert, stopp, ich würde das jetzt hier beenden. Oder stopp, ich möchte jetzt das für heute nicht mehr weiter besprechen. Ich komme dann noch mal auf dich zu. Also auch dem anderen zu sagen, bitte bis hierhin und nicht weiter.
Ich glaube, das ist ja auch sehr hart zu fühlen dann, ne? Also wenn dein Leben lang das Muster war, dass du nicht Nein sagen konntest oder dass deine Grenze gar nicht existiert hat, dann ist, glaube ich, die
Ja.
Kür, dass du das sagst und es auch als okay fühlst.
Und das hat mit der Erlaubnis zu tun, an der wir auch arbeiten, auch mit inneren Überzeugungen, Glaubenssätze. Natürlich auch die Erlaubnis, sich zu erteilen, ich darf für mich einstehen, ich darf dem anderen Nein sagen, ich darf den anderen abweisen und ich bin trotzdem gut. Also du siehst, ihr seht ja schon, also das kann man gar nicht so separat bearbeiten. Da hängt natürlich ganz viel dran und da muss man sich auch anschauen, was für innere Überzeugungen habe ich denn? Jemand, der nie sich getraut hat, Nein zu sagen, der wird nicht sofort loslaufen und das sofort umsetzen, sondern es ist so ein schritthaftes, prozesshaftes Selbsterleben, weiterentwickeln und dann fangen wir an, in kleinen Schritten zu üben. Da fängt man nicht an, beim Vorstand dem das zu sagen. Nein, nehme ich jetzt mal mit, melde ich mich. Sondern wir üben dann erstmal in kleinen Settings und dann auch erstmal an der inneren Überzeugung, an der inneren Haltung, dass man das sagen darf und man wird trotzdem gemocht. Also das ist sehr, sehr breit gefächert. Aber zu der Frage wegen den Sätzen, das wären so Sätze, wie man sich erst auch mal schützen kann und auch erstmal kurz Verschnaufpause schafft, um dann sich zu überlegen, wie reagiere ich denn?
Du sagtest eben noch fünf Konflikttypen. Das hat mich auch neugierig gemacht. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Die kommen auch aus der Psychologie und wir alle haben ja unterschiedliche Streit. Jeder hat seine Streitkultur, die er erlernt hat oder weiterführt und jede Beziehung bringt auch ihre eigene Streitkultur mit. Es gibt fünf Typen, da mache ich auch meistens einen Test, damit man einfach mal schaut, wo befindet man sich so. Und der eine ist zum Beispiel der zwanghafte, also eher der sehr durchsetzungsstarke Typus. Das heißt, das sind Menschen, die meiden jetzt nicht Konflikte, sondern die nicht gern, aber die gehen schon auch rein. Die haben dann auch das letzte Wort, die wissen, wie man so einen Konflikt führt, können sich sehr gut durchsetzen. Neigen nicht so sehr zum People-Pleasing und gehen da einfach direkt rein. Dann gibt es noch Nachgeben und Verweigern. Also sagen ja schon die Wörter, jemand, der sehr viel nachgibt oder jemand, der Konflikte partout vermeidet. Das sind die, die du gar nicht greifen kannst. Das sind die Menschen, wo du dich hinsetzt und denkst, hey, ich kann mit dem irgendwie nicht mal eine richtige Diskussion führen, der sagt nichts, der steigt nicht ein, der entgeht jeder jeglichen Diskussionsform, Kritik und so weiter. Und dann gibt es noch Konsens und Kompromiss. Jetzt eine Frage an euch: Was ist denn ein Kompromiss immer? Unterm Strich, was ist ein Kompromiss immer, wenn man ganz ehrlich ist?
Verlust für beide Seiten und ein
Also,
Gewinn für beide Seiten.
ein Kompromiss ist immer faul. Am Ende des Tages ist ein Kompromiss immer
Okay.
faul. Warum? Weil immer einer dann verliert oder im Zweifel beide. Konsens ist der gemeinsame kleinste Nenner, auf den man sich einigt oder neu kreiert, neu findet. Und das zeigt sich ja immer sehr gut im Alltag zum Thema Kompromiss und Konsens. Zum Beispiel Weihnachten oder Urlaube. Ja, sie möchte, da gibt es so ein nettes Beispiel, sie möchte nach Ibiza, er möchte nach Norwegen. Beide verstehen nicht, warum der andere dahin will, passt überhaupt nicht. Ärgern sich jedes Mal, machen dann einen Kompromiss. Ein Jahr fliegen wir nach Ibiza, damit sie ruhig ist, das nächste Jahr nach Norwegen. Beide sitzen mit so einem Gesicht am Flughafen, weil er trotzdem nicht nach Ibiza will und sie nächstes Jahr ja auch nicht nach Norwegen. Also das ist alles eine faule Sache und beide werden unzufrieden im Flieger sitzen und dann läuft entsprechend auch der Urlaub. Ein Kompromiss wäre im ersten Schritt herauszufinden, ein Konsens wäre im ersten Schritt herauszufinden, welche Bedürfnisse stecken wirklich hinter den Themen, hinter Ibiza und Norwegen. Und wenn beide sich dann öffnen im Gespräch, würden sie ehrlich sich mitteilen, was die Bedürfnisse hinter diesen Orten sind. Und man sollte immer in Konflikten die Bedürfnisse dahinter herausfinden beim anderen. Und dann kann man die Bedürfnisse übereinbringen und sagen, okay, pass auf, die Bedürfnisse gehen so weit auseinander, dann finden wir einen neuen Urlaubsort, wo wir uns zum Beispiel, sagen wir Portugal, da können wir unsere Bedürfnisse beide deckeln, aber wir müssen uns nicht gegenseitig antun, jahrweise unterschiedlich in die Urlaubsorte mitzufahren. Also Konsens ist so die Königsdisziplin vom Konflikttypen, dass man fähig ist, einen gemeinsamen Nenner neu zu finden, neu zu kreieren. Jetzt sind wir aber in einer Gesellschaft und in Beziehungen braucht es immer Kompromisse, das ist so. Aber bei dem Konfliktmanagement mit den Konflikttypen arbeite ich dann heraus, welche Konflikttypen wirken in dir am stärksten und wie kannst du die wie so Regler hin und her schieben. Manchmal braucht People-Pleaser haben zum Beispiel ein Problem mit dem Konflikttypen Zwang. Die können nie wirklich ihre Bedürfnisse durchsetzen, weil sie so nett sind und immer die Bedürfnisse der anderen erfüllen. Oft sind die eher nicht verweigernd, sondern vermeidend, heißt der Konflikttyp, nicht verweigernd, sondern vermeidend. Vermeiden sie oder geben nach, ja, des Friedenswillens. Oder die Menschen, die immer sagen, ich bin so harmoniebedürftig. Wenn der Satz gesprochen wird, dann weiß man schon, oh, da kann jemand nicht Konflikte gut führen, weil er das nicht gelernt hat. Das sind dann die Menschen, die sich immer verstecken hinter, ich bin so harmoniebedürftig. Ja? Wer harmoniebedürftig vorschiebt, der hat einfach nicht gelernt, gut und sicher Konflikte zu bewältigen. Und deswegen lohnt es sich hier auch einen Blick bei sich selber zu gucken, okay, wie führe ich Konflikte? Ah, ich bin sehr vermeidend. Dann schaut man sich an die unterschiedlichen Konfliktfelder, privat, beruflich, nimmt sich da die Beispiele raus und dann erarbeite ich, ah, guck mal, wenn du hier den Konflikt so gelöst hast mit deinem Konflikttyp, dass du sehr vermieden hast, weil der sehr ausgeprägt ist, was könntest du stattdessen im Konflikt tun? Ja, musst du vielleicht lernen, mehr durchsetzungsstark zu sein. Manchmal sollte man nachgeben, manchmal sollte man auch einen Konflikt vermeiden, aber zu erkennen, welcher Konflikt ist gerade da und wie kann ich den adäquat bearbeiten, dass es mir gut geht und auch dem anderen. Und deswegen arbeitet man dann mit den Konflikttypen so heraus, was herrscht in einem besonders vor und wie kann ich das dann im Konflikt neu ausprobieren und neu erlernen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund zu den Konflikttypen.
Ich würde total gerne noch wissen, wenn du mir jetzt raten würdest, wie ich meine Beziehungskompetenz verbessern kann. Was würdest du mir raten?
Als Führungskraft, wie du deine Beziehungskompetenz verbessern könntest? Oder
Nehmen wir mal
allgemein?
eine Führungskraft. Ja, sehr gerne. Genau.
Also wie man die speziell verbessern kann, das ist eine gute Frage. Das ist, hängt immer damit zusammen, was möchtest du denn selbst erreichen? Also auch so eine Standortbestimmung zu machen, finde ich immer ganz klug am Anfang so, wo stehe ich mit meinen Beziehungen? Wie einfach oder schwierig laufen die? Würde ich sagen, dass mir Beziehungen sehr wichtig sind oder nicht? Bin ich gerne in Verbindung mit Menschen oder bin ich doch lieber gerne alleine für mich und habe gern meine Ruhe? Also das sind so, ich würde immer einsteigen mit so einer Standortbestimmung zu schauen, mal Resümee zu kreieren und zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Wie schaut es in meinem, wenn wir jetzt Führungskraft nehmen, wie schaut es denn aus in meinen Beziehungen auf der Arbeit? Wie erleben mich die anderen in Beziehungen? Was gibt es für Beschwerden oder Herausforderungen? Also einmal so eine Gesamtschau zu schaffen, wo stehe ich überhaupt? und sich dann die einzelnen Punkte herauszunehmen, die wir heute schon besprochen hatten. Also was hängt mit meiner Kommunikation zusammen? Warum kommen Beschwerden, dass ich so kurz und knapp bin in den E-Mails und so? Also ich würde mir einzelne Punkte herausgreifen und dann versuchen, wenn man jetzt keine Unterstützung hat, natürlich selber in die Veränderung zu kommen, sich weiterzubilden, sich Tutorial, also man kann sich ja so viel jetzt heutzutage selber zusammensuchen und schauen, was brauche ich denn individuell für meine Veränderung, dass ich die Person mit der und der Beziehung werden kann. Also das ist, gibt es jetzt auch kein Grundrezept, aber ich finde, es fängt immer bei einem selber an und auch die Lust, Neues zu entdecken und auch die anderen auf dem Weg mitzunehmen. Also empfiehlt sich schon auch so eine manchmal auch Fragen an die Mitarbeitenden zu schreiben und zu stellen oder auch im Privaten mal 10 Leute herauszusuchen und zu fragen, schreibt mir doch mal, was sind meine Stärken und meine Schwächen, wo erlebt ihr mich in der Beziehung als sehr angenehm oder als sehr unangenehm? Also sich auch immer wieder trauen, Feedback von außen zu holen, zu seiner eigenen Beziehungskompetenz und dann die einzelnen Bereiche, die ich zum Beispiel im Buch aufgeführt habe, dann wirklich anzuschauen und auszuprobieren. Also ich würde mir immer Unterstützung auch von außen rannehmen, buchen, Podcasts, sich weiterbilden, neugierig bleiben und sich trauen, ehrlich auf die eigenen Beziehungen auch zu gucken. Beziehungskompetenz entwickelt sich ja durch viel Training, aber auch durch Weiterentwicklung und Neugierde, immer besser zu werden am Ende des Tages. Und das kann man trainieren. Also Empathie kann man trainieren bis zu einem gewissen Rahmen. Das sind ja alles wie Muskeln, die man trainieren kann. Auch mutig sein. Und es gibt so ein Spruch, blamiere dich täglich. Ich war mal bei einer Führungskraft eingeladen, sehr erfolgreicher Mann, ein ganz imposantes Büro. Und ich sah auf dem Tisch so einen kleinen Rahmen, wo man Bilder drin hat. Und dann dachte ich mir, oh, was hat denn so eine Person da stehen? Das ist bestimmt irgendein ganz schlauer Spruch. Und dann stand da drinnen, hat er sich notiert, blamiere dich täglich. Und dann habe ich gesagt, ist das dein Ernst? Und er so, ja, weil ich sonst aufhöre, in meiner Firma und für mein Team Entscheidungen zu treffen und mutig zu sein. Und das fand ich so eine nette Anekdote, weil in dem Satz so viel mit drinnen ist. Also verletzlich sich zeigen, auch mal angreifbar zu sein, authentisch zu sein. Und das erreicht man natürlich alles, indem man offen und ehrlich und transparent auch mit der Blamage, also man kann sich jeden Tag im Job blamieren, ja, falsche Entscheidungen treffen, was Falsches schreiben. Und er hatte damit so eine tolle Haltung für sich kreiert, was mir dazu einfällt, ja, was bedeutet auch Beziehungskompetenz? Wie kann ich die weiterentwickeln? Ja. Das ist auch eine Form, mit diesem blamiere dich täglich.
Ja, das stimmt, da steckt sehr viel drinne und
Da steckt wahnsinnig viel drin, ja. Und
der Satz.
beinhaltet ja auch, dass man sich Dinge traut zu sagen, die vielleicht unangenehm sind, weil das auch peinlich sein kann. Also da ist ganz viel drinnen in diesem Satz, ja.
Ja, fordert
Dann
auch
sage
eine
ich.
Menge Mut, ne, in
Sehr
der
viel Mut, aber Mut ist das Schönste übrigens bei der Persönlichkeitsentwicklung, weil das kann man am besten wie ein Muskel trainieren.
Ja,
Das
das
ist noch
stimmt.
einfacher als Empathie. Mut ist was ganz was Tolles. Den kann man richtig stark aufpumpen, den Muskel durchmachen.
Ich habe auch einen Spruch an meinem.
Das ist eine Abwertung, ist eine Einladung zur eigenen Entwicklung.
Den habe ich an meinem Computer hängen, dass quasi die Abwertung von anderen eine Einladung ist zur eigenen Entwicklung. Es wirft nämlich einen auf sich selber zurück und den habe ich
Aber
hier dran stehen.
das schließt ja schön, was wir heute gesagt haben. Es hat nicht so viel mit dem anderen zu tun, weil das darf ja eher eine Einladung sein, sich selber hinzusetzen, zu gucken, ah, okay, was passiert hier, warum, was kann ich ändern?
Ja, das finde
Ich
ich einen schönen
glaube,
Abschluss, ja.
ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich stelle meine Abschlussfrage. Christine, für was bist du heute dankbar?
Ich bin zum einen dankbar, dass ich über mein Herzensthema und meinen Bereich bei euch eingeladen war und darüber sprechen durfte. Und ja, ich bin dankbar, dass ich einfach auch mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten darf, die Lust haben, diese Themen anzuschauen und zu bearbeiten.
Danke. Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin dankbar dafür, dass wir noch eine zweite Chance bekommen haben zur Aufnahme, wo das beim ersten Mal aus hier nicht genannten Gründen nicht so ganz funktioniert hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du den Schritt gewagt hast aus deinem Beamtentum heraus, um deine eigene Firma zu gründen. Finde ich einen wahnsinnig mutigen Schritt und gleichzeitig sehe ich in deinem Strahlen, in deinem Gesicht, dass es vermutlich genau der richtige Schritt war.
Beste Entscheidung ever.
Beste Entscheidung ever. Und von daher, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, alles Gute auf deinem Weg dahin. Und ich finde es großartig, dass du dich für dieses Thema in der Arbeitswelt stark machst, was ja
Danke.
auch unser Herzensthema und unser Beweggrund für unseren Podcast war. Dafür bin ich dankbar. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass Leute diesem Thema den Raum einräumen, nämlich Beziehungen und dass sie eben wahrnehmen, dass man auch im Berufsalltag Beziehungen hat und wie auch immer die geartet sind, dass man daran arbeiten kann, indem man mit sich selber arbeitet. Das finde ich tatsächlich ein großes Erfolgserlebnis der heutigen Zeit und ich hoffe, dass das eher zu als abnimmt, weil ich davon überzeugt bin, dass das auch den Erfolg ausmacht. Und letztendlich ist es unser Thema von dem Podcast, dass wir ja gesagt haben, wenn wir uns als ganzen Menschen inklusive Emotionen integrieren und natürlich eben auch Beziehungen und Verbindungen und dass das ein riesengroßes Erfolgspotenzial heben kann. Und ich finde es toll, dass du uns die Resonanz gegeben hast, dass das auch tatsächlich so erlebt und gemacht wird und dass du ja jetzt diese Arbeit machen kannst und machen darfst und vor allem auch sinnvoll machen kannst. Das hat mich auch sehr berührt und ich würde mir wünschen, dass es da, wo du vorher warst, geschehen würde.
Ja, ich.
Das wäre, ich glaube, das wäre auch für eine Gesellschaft sehr heilsam und die Zeit scheint noch nicht gekommen zu sein. Aber ich bin dankbar dafür, dass du deinem Herzen gefolgt bist und gesagt hast, also das finde ich wirklich sehr mutig zu sagen, ich bin kein Beamter mehr, ich mache mich selbstständig, aber dafür ist das Thema das, wofür ich brenne und wie du eben gesagt hast, mein Herzensthema. Also ich bedanke mich bei dir, dass du ein Herzensthema hast, was, glaube ich, unsere Gesellschaft und unser Miteinander weiterbringt, als das, was wir so um uns herum vielleicht an der einen oder anderen Stelle erleben. Vielen Dank dafür.
Herzlichen Dank für die netten Worte.
Beim nächsten Mal haben wir Alexandra Eibring bei uns zu Gast. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.